Ich will auch die Überlebensstruktur eines Zigeunerlagers, das ist ein Zitat, wie es im Buch heißt, verteidigen, die nicht nur vom Staat, sondern von manifesten gesellschaftlichen Ressentiments bedroht und dauernd verfolgt sind. Aber ich feiere diese in der Regel reaktionären Clanstrukturen mit Herrschafts- und Geschlechterstrukturen aus der Vormoderne nicht ab, um die vermeintliche Undurchdringlichkeit ihrer Strukturen, Zitat, zum Bestandteil des Gerüsts einer politischen Solidarität unter uns zu machen. Ihre Clan- und Familienabhängigkeit, ihre auf Atavismen fundierte Bandenstruktur ist kein Modell für ein emanzipatorisches Kollektiv, das alle zu Subjekten über ihren Lebenslauf befördern will. Ich will unter uns keine bedingungslose Solidarität. Im Gegenteil, ich will, dass wir uns untereinander viele Bedingungen setzen und sagen, bis hierhin, Genossin und Genosse, und nicht weiter. Undurchdringlich für die staatliche Einmischung sind heute auch die mafiösen Clans in Europa, extra legale Gruppen wie die Hells Angels oder Bandidos oder die Warlord-Strukturen in einigen sozial und institutionell besonders zerstörten Regionen in der Welt. Die sind für die anderen, die nicht dazugehören, zu fürchten. Zu fürchten sind sie auch für die, die dazugehören, die darin von Haus aus aber die Schwächeren sind. Ich erkenne keine Notwendigkeit an, Zitat, Geld zu finden, ganz gleich mit welchen Mitteln, weil es unerträglich, leichtfertig, fahrlässig oder infantil vom autonomen Kollektiv im kommenden Aufstand so geschrieben wurde, die damit jeder möglichen obszönen Verwerflichkeit Tür und Tor öffnen. Auch den Armen und Unterdrückten ist zuzumuten, sich einfache soziale und moralische Orientierungen zu geben, die das Recht der anderen mitdenken und in das eigene Handeln integrieren. Ich bin erstaunt über solche Sätze. Ich bin erstaunt über die Geschichtslosigkeit des Textes. Erstaunt über die Geschichtslosigkeit der Vorschläge. Ich lese eine Kulturkritik in dem Buch. Na gut, kann man so sagen. Neu ist sie nicht und besonders tiefgängig auch nicht. Das will ich Ihnen nicht vorwerfen. Das ist das Problem, dass in der Kulturkritik schon unendlich viel erkannt und gesagt worden ist. Aber dass Sie dieses Problem nicht reflektieren, verstehe ich nicht. Dass es ein Gegenleben zur wahren produzierenden Gesellschaft kaum gibt, fehlt auch der Transformationsriemen von der Kulturkritik zur materiellen gegengesellschaftlichen Aktion. Deswegen kann das Feuilleton, das bürgerliche Feuilleton aus meiner Sicht, diesem Text auch zujubeln. Ich suche nach einem Anker im Buch, irgendetwas, wo ich erkenne, da ist etwas Neues. Diesen kleinen Faden müssen wir in der Hand behalten. Da entsteht eine neue Kraft, eine Kraftquelle für die Revolte. Der Zweifler in mir fragt sich schon, ob ich vielleicht zu alt bin. Das kann ja auch sein. Dann lese ich Anleitungen zum Handeln wie kollektives Erschleichen von lokaler Sozialhilfe, notwendige Bereitschaft zum Betrug und dessen Ergebnisse untereinander teilen, plündern, kultivieren, fabrizieren, manipulieren von Stromzählern, nicht arbeiten, sich wahnsinnig zu lieben und in den Geschäften klauen. Und meine Bereitschaft zur selbstkritischen Reflexion sinkt sehr deutlich. Wo man etwas tun kann, muss man etwas tun. Man darf beim konkreten Unrecht nicht wegschauen. Aber man muss nicht irgendetwas machen, damit man etwas macht. Dem Druck zum Handeln muss man danach geben, wo man sozial etwas Neues, etwas Gegengesellschaftliches realisieren kann. Wir werden es gegen die Macht des Systems durchkämpfen müssen. Eine jugendliche Abenteuerlaune reicht nicht. Es wird ein Kampf. Ich spreche in dem, was ich hier sage, andere Dinge nicht an. Es gibt gewagte Thesen in dem Buch, wie die, dass in Frankreich die industrielle Macht immer der staatlichen Macht untergeworfen ist, es demnach also eine politische Kontrolle der Ökonomie gibt. Eine seltsame, aberwitzige These. Nicht nur wegen der Wiederbelebung längst gesprengter nationaler Eingrenzungen in der Ökonomie und in der Politik. Vielleicht korrespondiert diese These aber auch mit dem Satz, dass die Freiheit, sich loszureißen, schon immer das Phantom von Freiheit war. Was in meiner Sicht ein Mitmachersatz sein könnte und eigentlich ein gegenrevolutionärer Satz ist, denn jede Revolution reißt erstmal die Bedingungen zum Alten. Vielleicht ist das aber, wie vieles andere, einfach noch oberflächlich hingeschrieben. Dabei fängt das Buch so schön an. Ich will es gerne zitieren, vierte Zeile Vorwort. Diejenigen, die vorgeben, Lösungen zu besitzen, werden auf der Stelle widerlegt. Das kommt mir zu Pass. Ich habe zurzeit keine Lösung. Ich finde den Satz gut. Ich meine, mit diesem Satz hätte man das Buch auch beenden können.
Okay, vielen Dank. Gut, als letzter in der ersten Runde, bevor ich noch ein paar Fragen adressiere, Andreas.
Ja, zunächst einmal vielleicht nochmal, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Wir sind hier zwar gemeinsam eingeladen worden, aber es gab keine Dramaturgie, wie man vielleicht ein bisschen befürchten könnte.
Auch die Reihenfolge der Vorträge ist komplett willkürlich von mir festgelegt worden, ehrlich gesagt.
Und als Vierter sprechen ist in Ordnung. Vielleicht kann ich erst mal sagen, dass ich dieses Buch für mich sehr spannend finde von dem Hintergrund der Diskussion hier in Hamburg auch. Und vielleicht kann das auch noch einer der Themen sein, die vielleicht in der Diskussion später noch mal angerissen werden können, weil die Ideen, die in dem Buch formuliert werden, also von einer stadtteilbezogenen oder quartiersbezogenen Aneignung des Raumes, einer Wiedereroberung des kapitalistisch geprägten Raumes, die Frage eben aus lokalen Milieus, darf ich ja nicht sagen, aber aus lokalen Kontexten heraus aufständische Gegenstrategien zu entwickeln, das sind ja Thematiken, die... Das sind ja Thematiken, die hier in Hamburg seit den 80er Jahren unter dem Stichwort Kampf gegen Umstrukturierung jetzt in anderthalb Wochen auf dem Recht auf Stadtkongress unter dem Stichwort Gentrification auch verhandelt werden. Ich denke, das sind vielleicht Anknüpfungspunkte, über die man auch reden kann. Damit ist auch schon einiges Gutes über das Buch gesagt, von meiner Seite aus, aber auch schon fast alles Gutes, was ich an Anregungen aus diesem Buch für mich gezogen habe. Wenn diese Flugschrift oder auch Pamphlet, das ist ja nicht immer ein Schimpfwort, zum Beispiel Antritt eine Sprache der Rebellion zu entwickeln, muss ich sagen, dass ich nach Lesen dieses Buches konstatieren würde, dass dieser Versuch auf jeden Fall gescheitert ist. Für mich ist es teilweise ein sehr verschwiemelter Revolutionspathos, der meiner Meinung nach inhaltliche Leerstellen, die hier auch schon aus meiner Sicht von Thomas und Karl-Heinz auch zutreffend benannt worden sind, versucht ein bisschen auch zu überspielen. Wenn ich lese, dass die Gesellschaft ein Werk sei, das seine Kraft aus einem gigantischen Staudamm von Tränen zieht, der ständig kurz vor dem Überlaufen ist, dann halte ich das einfach nur für relativ verunglücktes und schwer erträgliche Rhetorik. Wenn dann aber, und das, die Stelle ist von Karl-Heinz schon zitiert worden, unter dem Stichwort Herrschaftskritik und eine Vereinnahmung von Clanstrukturen, einer unkritischen, ich habe sie unter einer ganz anderen Perspektive gelesen und fand sie tendenziell ressentimentgeladen, wenn es nämlich heißt, dass die Mobilisierung von gesellschaftlichen Gegenentwürfen ein Gerüst für eine politische Solidarität zu errichten, die für den staatlichen Zugriff so undurchdringlich ist wie ein Zigeunerlager. Ich finde dieses Bild auch in diesem Kontext extrem ressentimentgeladen und habe wirklich den Eindruck, dass also Diskurse über sprachsensiblen Umgang im Hinblick auch auf Sprache als rassistische Äußerung, also in diesem Buch, also da ist wirklich was an den Autoren und Autorinnen vorbeigegangen und es hat mich auch wirklich erschreckt. Und insofern kann ich auch nur in einem einem negativen Gegenentwurf mich selbst darüber wundern, warum das Buch eben als, also Hanna, du hast es ja gesagt, das Phänomen des Erfolgs des Buches, und ich muss ehrlich sagen, ich kann das eigentlich nur aus einem negativen Erschrecken von meiner Seite aus formulieren. Es gibt dann einfach nur ärgerliche Stellen, deswegen kann ich Hanna auch eure Verlagsentscheidung nur bedingt nachvollziehen, was die Kraft dieser neuen Sprache angeht, wenn es dann heißt Sperrgürtel aus Gekicher, Ozean aus Verachtung, ein Meer aus Sarkasmus. Damit kann ich persönlich nicht viel anfangen und ich muss sagen, dass mir die Rebellion der Sprache in Werken von zum Beispiel Gisela Elsner oder Thomas Bernhard oder auch einem Gegenwartsautor wie Clemens Meyer aus Leipzig in seinem Buch Als wir träumten, das halte ich eher für eine Rebellion von Sprache, die gegenwärtige Verhältnisse auch mit Sprachkritik gegen den Kamm schert und subversive und auch revolutionäre Momente wesentlich eher öffnet. Thomas hatte das Beispiel des Tsunami schon kurz zitiert. Auch das habe ich gelesen und fand es aber in dem Fall einfach auch ein Beleg dafür, dass in dem Buch einfach inhaltlich nicht sauber gearbeitet wird. Dieses Zitat ist aus dem sogenannten sechsten Kreis. Da gibt es eine kritische Auseinandersetzung mit Umwelt und Ökologie. Und dann wird aber eben der Tsunami mit dieser zu Recht auch schon wieder leicht oder extrem problematischen Formulierung dann eben bebildert. Touristen weiter in den Wellentollen flüchten die Jäger und Sammler der Insel den Vögeln folgend eilig von den Küsten. Also auch das ist ein Bild von, also ein, finde ich, schon wirklich kolonialer Blick auf Gesellschaft, den ich eben auch bar jeden Wissens über kolonialkritische Diskurse in der Linken finde. Und auch das hat mich extrem befremdet. Ich will noch ganz kurz, damit wir vielleicht hier in die Diskussion auch kommen können, noch ein bisschen ein paar Schlagworte zu den inhaltlichen Argumentationen dieses Buches ein bisschen assoziativ noch formulieren, die ich teilweise sehr problematisch finde und die ich tatsächlich auch zumindest hier dann zur Diskussion stellen möchte unter dem Schlagwort eines antimodernen Affektes oder von antimodernen Affekten, die dieses Buch meiner Meinung nach in einer Art und Weise durchziehen, die mich sehr vor den Kopf gestoßen hat. Auch das ist hier schon kurz teilweise angedeutet worden. Es gibt also ein Bild eines Stadt-Land-Gegensatzes, das meiner Meinung nach in der Tat vormodern ist. Es gibt also das ursprüngliche Ländliche, es gibt das Naturhafte, das Authentische, das ist so das eine und demgegenüber gibt es dann, das sind jetzt meine Worte und vielleicht auch ein bisschen polemisch, den Moloch Großstadt, und gerade dieser Großstadtdiskurs spielt eine große Rolle in den antimodernen Diskursen, gerade in dem 20. Jahrhundert. Ich möchte wirklich vielleicht jetzt nur ein bisschen polemisch zuspitzen und dem Buch nicht den Vorwurf machen, dem an anderer Stelle schon gemacht worden ist. Es sei rechtsradikal und trotzdem müssen sich emanzipatorische Autorinnen und Autoren damit auseinandersetzen, dass dieser antimoderne, antiurbane Diskurs eben auch ein erheblicher Anteil eben auch des faschistischen antimodernen Reflexes und Diskurses ist. Und davon grenzt sich dieses Buch meiner Meinung nach jedenfalls, um es vielleicht positiv zu formulieren, in sträflicher Weise eben nicht ab. Vielleicht bleibe ich ein bisschen kurz, weil es schon sehr intensive Inputs gab. Ein Beispiel nochmal, der Hurricane Katrina wird als Beispiel genommen. Da gibt es dann eine Stelle, wo also die Zerstörung in New Orleans eben geschildert werden und es dann ein Bild gibt, dass ich dort ein Landkrankenhaus entwickelt habe, was also von den dort Überlebenden und Zurückgekehrten dort dann installiert worden sei. Und auch dort wieder mit diesem Begriff des Landkrankenhauses als Gegenentwurf zu diesem urbanen Ort New Orleans. Also das sind alles so Stellen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, so ein Text, der sich als emanzipatorisch beziehungsweise als ein Debattenbeitrag zu der Frage, wie der notwendige Aufstand organisiert werden kann, begreift, dem dürfen solche Lässlichkeiten einfach nicht unterlaufen. Und vielleicht ein letztes, und dann würde ich an die Moderation wieder zurückgeben. Es ist vielleicht kleinbürgerliche Besserwisserei, aber für mich trotzdem symptomatisch gewesen, dass im hinteren Teil, wo es um die Organisierung geht und auch um die Frage der Organisierung eines möglichen Aufstandes, wird unter der Fragestellung der gewissen Aneignung des Feuers folgende Sätze zitiert. Was die ernsten Hindernisse anbelangt, nämlich des Aufstandes und der auch militanten Aneignung und die gesellschaftlichen Verhältnisse eben auch radikal zu verändern. Was die ernsten Hindernisse anbelangt, ist es falsch, ihre Zerstörung für unmöglich zu halten. Das Prometische dabei besteht und lässt sich zusammenfassen, einer gewissen Aneignung des Feuers, jenseits jeglichen blinden Voluntarismus. 356 vor Christus brannte Herostratos den Tempel der Artemis nieder, eines der sieben Weltwunder. In unseren Zeiten der vollendeten Dekadenz haben die Tempel nichts Imposantes mehr, außer der finsteren Wahrheit, dass sie bereits Ruinen sind. Also für mich als so angebildeten Kleinbürger ist es schon bezeichnend, dass ausgerechnet Herostratos, also hier herbeizitiert wird, das ist nämlich der ruhmsüchtige Einwohner Thebens gewesen, dessen einziges Ziel war, eben in die Weltgeschichte einzugehen. Und es wäre traurig, wenn das die Essenz dieser Flugschrift wäre, nämlich mit einer gewissen Großmauligkeit sich zu inszenieren, ohne einen tatsächlichen politischen, emanzipatorischen Beitrag zu der Frage zu leisten. Und das will ich nochmal ganz klar sagen, dass es in der Tat notwendig ist, die herrschenden Verhältnisse, die herrschenden kapitalistischen Verhältnisse selbstverständlich zu ändern, die Herrschaft des Menschen über den Menschen, so wie sie jetzt im globalisierten Kapitalismus Realität ist, natürlich nicht hinzunehmen, sondern zu bekämpfen, sich nicht dem staatlichen Gewaltmonopol zu beugen, sondern die Optionen militanter Intervention natürlich auch für sich zu reklamieren und aber auch seine eigene politische Praxis im Hinblick auf Rassismen, im Hinblick auf Sexismus, im Hinblick auf die Diskurse der Linken, auch der Erfahrung des Stalinismus kritisch zu führen. Und da kann ich nur sagen, bietet dieses Buch sehr wenig. Und ich war ehrlich gestanden enttäuscht und entsetzt. Danke.
Als ich die Moderation dieses Panels übernommen habe, habe ich nicht damit gerechnet, dann sozusagen zum Verteidiger dieser kleinen Schrift mutieren zu müssen, aus dem einfachen Grunde, weil ich schon denke, dass es noch zumindest noch mal wichtig wäre, ein paar Sachen genauer hinzuschauen. Das eine ist ja, was im Prinzip angedeutet wurde, was das nicht leistet, ist eine marxistische Analyse. Ich glaube, da würden die Autoren auch sofort zustimmen. Das ist offensichtlich eher zwar SI-inspiriert sind, aber eher von Van Eigenflügel, der SI, also Raoul Van Eigen, der das Handbuch für die
Handbuch der Lebenskunst zum Gebrauch der jungen Generation.
Genau. Geschrieben hat. Und De Boer, der sozusagen eher zum marxistischen Flügel gehört Van Eigen, wie das hier auch jetzt verschiedentlich kritisiert wurde, eher zu so einem lebensphilosophischen, tendenziell eben genau immer argumentierend dann nochmal mit einem Rückgriff auf Naturhaftigkeit. Das wäre hier die eine Tradition, aber interessanterweise seid ihr euch eine Sache, dass ein Aufstand ein wichtiger Moment wäre, dass auch das Ende der kapitalistischen Gesellschaft zumindest wünschenswert. Thomas hat ja so ein bisschen das noch offen gehalten, ob das überhaupt noch eine Option ist mit Adorno. Aber tatsächlich ist so. Und ich finde erstmal interessant, dass das eigentlich, ich fand, also das möchte ich dann sozusagen noch nachtragen, eher, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, da wird so die autonome Mottenkiste der letzten 30 Jahre, also Karl-Heinz hat das auch ein bisschen angedeutet, besonders schön dieser Job, dieser Satz, wir arbeiten nicht mehr, wir jobben. Als ob man damit aus dem Arbeitsverhältnis rauskommt. Das ist ja eher so ein bisschen so die Vorbereitung der Leiharbeit. Trotzdem hatte ich den, also kann ich sozusagen erstmal den Lektüre-Eindruck gar nicht so teilen. Und zwar vor allem, weil ich schon fand, dass man das sozusagen innerhalb dieser situationistischen internationalen Diskussion sieht, tatsächlich und auch des französischen Kontextes, wo ich zum Beispiel so einen Begriff wie Zigeunerlager anders, also ich erstmal so die Diskussion in Frankreich ja doch nochmal in den letzten Jahren, also das haben ja, glaube ich, alle mitbekommen, wie da sozusagen, also welche Provokation damit gemeint ist, aber vielleicht lese ich das dann auch zu freundlich, Also das ist genau sowas eingedenken, dass man da vielleicht doch nochmal genauer hinschauen muss. Und ich möchte vielleicht auf den Namen des Autorenkollektivs, die ja eigentlich eine ganz gute Art gewählt haben, Geld zu machen, nämlich Bücher zu schreiben und damit irgendwie eine hohe Auflage zu erzielen und damit tatsächlich erstmal ein bisschen sorgenfrei leben zu können, ist ja nicht jetzt irgendwie komplett die organisierte Kriminalität besorgen, die Ghettos mit Drogen und so weiter, also dass also an Mafia- oder Clan-Strukturen gemutmaßt wird. Und ich persönlich finde auch wenn sich dagegen nicht abgesetzt wird, aber kommen wir später drauf, man zumindest auch da nochmal genauer hinschauen muss. Aber was, denke ich, entscheidend ist, ist doch, dass da erstmal zumindest der Versuch gemacht wird, überhaupt ein paar Sachen, sozusagen ein paar Fäden zusammenzubinden. Und sicher, da würde ich Thomas auch zustimmen, die marxistische Analyse jetzt nicht gerade brillant ist, aber, und das wäre so mein Hauptpunkt, zumindest der SI gefolgt wird in der Hinsicht, dass wir in einer Gesellschaft der Trennung leben, die Arbeitsteilung, der Sie, und das würde ich nicht essentialistisch lesen, im Prinzip die eine Theorie der Bindung entgegenstellen, und zwar eine Bindung, die offensichtlich ja historisch ist und nicht naturhaft, essentiell, was immer man da jetzt mit verbinden kann, sondern sie schreiben an einer Stelle über die Kommune, dass die Kommune sich herstellt über die inneren Bindungen, also eine bestimmte Immanenz, die sie schreiben dann auch, dass es der gemeinsame Geist der Kommune ist, wo immer der hinherkommen mag, aber wenn man erstmal diesen Begriff der Bindung als Gegenentwurf, wenn man so möchte, zum Begriff der Trennung, die kapitalistische Gesellschaft an allen Orten produzieren, setzt, denke ich, kommt man zumindest erstmal weiter und ist nicht gleich beim Clan. So, und vielleicht mögt ihr da nochmal so ein bisschen, nochmal, vielleicht, also exakt, weil ich glaube, das ist zum Beispiel, dass, wenn es einen theoretischen Bezug gibt, ist es genau der, eben zu sagen, okay, und diese Bindungen sind eben, das zeigen sie auch ganz, weil sie denken eben schon, dass es eben nicht meine Clanfamilie ist, in der Patriarch herrscht, sondern die Bindung ist eine, die sich historisch eingegangen wird, wo die Mitglieder sozusagen sich auf bestimmte Fragen hin organisieren, eben Basiskomitees, was ja eben so exakt so ein Bezug zur SI ist.
Ja, laut Plan bin ich jetzt als Erste dran. Vielleicht ganz gut, ehe Thomas wieder anfängt. Okay, ihr habt sehr stark auf diesem Clan und Banden, auf dieser Geschichte abgehoben. Die Betonung, die das in diesem Buch hat, liegt daran, dass das Buch geschrieben wurde, nachdem in Frankreich diese Aufstände in den Vorstädten so eine Gewalt und so eine Aufmerksamkeit und so eine Explosion dargestellt haben. Deshalb ist das vielleicht irgendwie naheliegend, dass man darauf kommt, dass das eine Organisationsform wäre, die clanmäßig ist. Eigentlich geht es aber darum, eine Alternative zu schaffen zu einer Organisationsform, die über herkömmliche Strukturen funktioniert. Gut, ich denke, die Franzosen und auch gerade diese Autoren sind nicht unbedingt aus einer langjährigen aktivistischen Phase gekommen. Ich finde auch, dass es hin und wieder ungenau ist, was sie beschreiben, und dass sie auch da zum Globalismus neigen, also Sachen zu loben, die man wirklich genauer beschreiben müsste, oder Sachen abzulehnen, die man auch genauer beschreiben müsste. Aber ihre Ablehnung sämtlicher herrschenden Repräsentationsformen, sämtlicher politischen Organisationsformen, der parlamentarischen Demokratie, der Gewerkschaften, der politischen Gruppen, auch der linken Milieus, bedeutet, dass du ja neu definieren musst, wie wird dann Gemeinschaft geschafft, wie wird dann Organisation geschafft. Das zu beschreiben, dafür haben sie eigentlich den Begriff der Kommune. Die Kommune mit einem historischen Bezug auf die Kommunebewegung der 60er, 70er Jahre oder auch schon viel früher, der Basisbewegung in aller Welt, wo eigene Strukturen geschaffen werden für bestimmte Bedürfnisse, für bestimmte Leute, die definieren, wie sie sich organisieren. Und das ist der Begriff der Kommune. Sie gehen nicht nach Beispielen vor oder nach fertigen Modellen, sondern sie nehmen für sich in Anspruch, zu definieren, wie setzen wir uns zusammen, wie formulieren wir unsere Bedürfnisse, wie ist es genau für uns richtig, dass wir uns zusammentun. Und das ist meiner Meinung nach der Ansatz. Wenn ihr da, ich bin jetzt nicht vorbereitet auf meine Lieblingsstellen, ich habe gar keine Stellen mitgebracht, aber alles, was ihr gesagt habt, sind natürlich polemische Stellen, die man schon natürlich darin findet, ist klar, aber die in einem Kontext auch anders zu verstehen sind. Und ich bin definitiv der Meinung, dass das Wichtige nicht der Clan ist, sondern die Kommune. Aber ich, ja, okay. Ich wollte auch noch sagen, also immer wieder haben, also alle, die sich auf dieses Buch einlassen, haben die Sprache faszinierend gefunden. Du musst dich natürlich darauf einlassen und du kannst nicht jetzt so mit einzelnen Zitaten kommen und dadurch zerstörst du natürlich die Wirkung dieser Sprache. Das ist klar. Die Sprache ist direkt, die Sprache ist polemisch, die Sprache ist sarkastisch, sie ist ironisch, sie ist total, zum Teil total witzig, böse. Sie ist alles Mögliche, aber sie hat durch diese Direktheit, hat sie ja auch den Einfluss, hat sie ja auch diese Wirkung gehabt. Finde mal in Deutschland ein Pamphlet, was so geschrieben ist. Zeig mir das mal. Das gibt nicht viele. Nein, ich meine von der Direktheit, von der Ansprache, von der Wirkung. Alle sagen, Mensch, endlich mal kein Jargon. Okay, also außerdem würde ich mal sagen, ist das sowieso kein Pamphlet, was für uns geschrieben sind. Wir sind eine Generation, wir wissen ja schon alles, wir haben ganz andere Erfahrungen. Aber ja, ist doch wahr, ich kann hier auch sitzen und das alles so mit meinem ganzen Erfahrungsschatz kritisieren. Aber für die jungen Leute, wer fühlt sich angesprochen durch diese Sprache? Das ist doch das Interessante. Wie funktioniert das?
Ja, zugegebenermaßen fühle ich mich wirklich nicht sehr angesprochen durch die Sprache, weil ich die Sprache, damit vielleicht dann auch zu reduziert führe, nicht vom Inhalt trennen kann. Und ich kann natürlich hingehen und könnte dir da jetzt entgegenkommen und sagen, es ist ja schön, wenn hier irgendetwas passiert, was sozusagen frischen Wind ins Gehäuse bringt, nicht? Und was da irgendwie eine Anregung ist. Aber vielleicht liegt es ja, ich komme doch mal drauf zurück, an meinem Alter. Also ich erinnere mich als 19-Jähriger ungefähr das Buch von Jerry Rubin, Do It, gelesen zu haben. Also da muss ich dir sagen, in diesem Buch waren ähnliche Fantasien in Bezug auf das, was man machen könnte. Man irgendwelche Techniker, die haben die Möglichkeit, das System an irgendeiner Stelle zu stoppen und dann bricht irgendwo das Chaos aus und im Chaos passieren dann wunderbare Sachen. Nicht die Wahrheit ist aber immer die gewesen, wenn in Chicago aufgrund irgendeines Stromausfalls da irgendetwas, das Licht weg war im Viertel, nicht, dann hat es dann Mord und Totschlag gegeben. So, nicht? Also das sind ja so die Lösungen, die Sie da ansprechen, die kommen einem, die hat es ja alles schon mal gegeben. Also mich hat mehr geärgert, dass Sie überhaupt keine kritische Reflexion zu bestimmten Erfahrungen, die ja noch gar nicht so lange zurückliegen, die 30 Jahre zurückliegen, dass das überhaupt nicht drin ist, dass überhaupt nicht irgendwie ein Satz drin ist, ob man sich jetzt hier mit der wilden Liebe oder sonst irgendetwas sozusagen aus dem bürgerlichen Gehäuse befreien könnte, ob das heute noch möglich ist, ob überhaupt heute noch möglich ist, und das habe ich versucht ein bisschen so zu begründen, über eine Kulturkritik, das Ganze ist für mich eine Kulturkritik und das bleibt da drin. Ist es überhaupt möglich, über eine Kulturkritik aus diesem Gegenposition zu finden. Und das halte ich für sehr fraglich. Ich glaube nicht, dass das noch in irgendeiner Form möglich ist. Und das, was du sagst mit der Kommune, das bleibt für mich völlig undefiniert, was diese Kommune sein kann. Also ich lese dann, sie lehnen die Vollversammlung ab, das ist ein Palaver oder sowas. Das ist so völlig oberflächlich und undurchsichtig. Ich kann damit leider jetzt nicht so viel anfangen. Und was mich dann stört, sind, und wenn man keine Antworten weiß, so, ich kann wirklich sagen, ich weiß auf viele Dinge keine Antworten, und dann denke ich, dann halt die Schnauze, dann musst du jetzt auch nicht sagen, Schweigen ist manchmal auch ganz sinnvoll. Thomas hat die Antworten, wie er mir eben gesagt hat, aber das war, glaube ich, eher ein Scherz. Nein, aber man muss, sie tun so an so Stellen, als könnten sie irgendetwas geben, und das ist ein hohler Weg, das ist ein absolut hohler Weg, den sie empfehlen, wo Sie sagen, auf diesem Weg können wir Gegenmacht, können wir Gegenbewusstsein überhaupt entwickeln. Und wenn du mich jetzt fragst, das ist natürlich eine schöne Frage, warum hat das Buch einen solchen Hype, nicht? Dann sage ich dir, der Hype liegt daran, dass die Gesellschaftskritik völlig am Boden liegt. Also das ist einfach der Hintergrund. Und weil sie am Boden ist, kann dann irgendjemand, der mit solchen Phrasen ankommt, kann da irgendwie sozusagen das Publikum abräumen.
Ja, ich... Manchmal ist es ja so, dass wie in den römischen Arenen, dass man irgendwann meint, man müsste den Löwen applaudieren und nicht den Gladiatoren. Egal. Ich muss vielleicht einmal sagen, weil, wie gesagt, im Moment ein bisschen das so eine Konstellation wird, so du bist doch ein bisschen in so einer Verteidigungshaltung und es kommt ja immer und die Zitate werden rausgezogen und... vielleicht erstmal ein paar Aspekte. Ich finde tatsächlich in der Tat, dass es in diesem Buch natürlich auch Blicke und auch analytische Zugänge gibt, die ich erhellend finde oder die ich auch treffend formuliert finde. Nur einfach so ein paar, auch jetzt assoziativ zum Begriff der Arbeit, finde ich, gibt es gute Abschnitte, also den Blick auf Arbeit als eine Dimension von Ausbeutung, aber auch im produktiven Sinne die Dimension der Teilhabe, aber dann eben auch der Blick darauf, dass eben Arbeit oder Lohnarbeit auch ein Herrschaftsinstrument ist, dass der Begriff der Mobilisierung wird dort verwandt, also die Zurichtung aller, sich für den Arbeitsmarkt bereitzuhalten und auch neue Demütigungen und Quälereien, in Klammern Hartz IV und Zuweisungen für eine Ersatzleistung, also sich dem auch unterwerfen zu müssen. Das sind auf jeden Fall Aspekte, die ich denke, das hat hier einen Widerhall, das trifft auch eine Lebensrealität oder eine Erfahrungsrealität in den politischen Diskussionen, die man auch vielleicht produktiv mit in die Diskussionen hier verwerten kann. Aber gerade im letzten Teil, wenn es also um die Frage sich organisieren geht, werden dann diese richtigen und zutreffenden Analysen und auch dort, wo es um die Frage geht, also auch von globalen Konfrontationsverhältnissen, für mich aber wirklich mit dem Hintern wieder umgestoßen, wenn es dann eine Stelle gibt, wo für mich etwas schwer nachvollziehbar dann diese Kommunikationswege der Kommune also dann halt entwickelt werden, die für mich in der auch jetzt wieder, Entschuldigung, Polemik, aber trotz allem etwas dürftigen Zusammenfassung, man solle mehr miteinander reden und weniger das Internet benutzen, zusammengefasst sind. Und dann gibt es eine Stelle, und da finde ich, wird es dann auch wieder politisch extrem ärgerlich, weil ich mich dann frage, welcher eurozentristische weiße Blick schimmert eigentlich durch, wenn es heißt, das Privileg frei zu reisen, wenn durch den Kontinent ohne größere Probleme in der ganzen Welt, das vielen von uns zugestanden wird, ist ein nicht zu vernachlässigender Trumpf für die Kommunikation zwischen den Herden der Konspiration. Einer der Reize der Metropole ist es, Amerikanern, Griechen, Mexikanern und Deutschen zu erlauben, sich heimlich für die Zeit einer Strategiediskussion in Paris wiederzutreffen. Ich weiß nicht, ob das Zynismus ist oder ob das Ahnungslosigkeit ist, so, aber ich habe wirklich das Gefühl, was ist sozusagen dann der politische Gehalt dieser Form von Organisierung, die jedenfalls in meinen Wahrnehmungen oder in den Diskussionen, da sage ich jetzt ganz bewusst, in den Milieus, in denen ich sie führe, also nicht als politisch-emanzipatorische Organisationsform konsensfähig ist, hoffe ich jedenfalls.
Um das klar zu sagen, ich denke immer, wenn man was liest und Kritiker ist, ist die Aufgabe, das zu kritisieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass ihr das Buch unbedingt habt verlegen müssen. Und das hat nichts damit, also ich meine jetzt auch, wenn es nur 2000 und es wären welche in den Regalen geblieben, das ist doch nicht mein Ansatz. Die Welt ist im Moment ziemlich konfus und man muss alles, was den Anspruch erhebt, emanzipatorische Veränderung anzustreben, zur Kenntnis nehmen und verlegen. Das ist nicht, ich wollte hier kein Verdikt, wäre das doch nicht erschienen oder so. Absurd anzunehmen, ich profitiere doch von eurer Linie seit geraumer Zeit, seit vielen Jahren. versucht darzulegen, dass die, die ihr mal so als Klassiker hingestellt habt, als einen Kommunisten angreifenden Klassiker wie Jules Vallès oder Erich Mühsam, dass ich von denen anders profitieren konnte als von diesem Buch, das mir nicht gefällt. Das will ich noch einmal erklären, dass das Buch starke Passagen hat in der Ablehnung, zum Beispiel sich für die Welt des Berufslebens fit zu machen, ist doch unstrittig. Dass er, ich bin doch nicht der Hausmeister, der sagt, jetzt muss aber mal Ruhe sein hier. Wenn Unruhe ist, dann gerät die bürgerliche Gesellschaft in Ordnung. Das ist überhaupt nie meine Haltung. Ich bin nur immer ein bisschen distanziert. Wenn irgendwo was brennt, neige ich eher dazu zu denken, ist auch nicht viel los. Es ist es gibt so viel Grund für auch zügellose Wut, dass ich laufe doch nicht durch Schanzenviertel und schließe mich den Anwohnerinitiativen an, die auch noch sagen, nun mäßigt euch mal oder so. Nö, da geht mal was Falsches kaputt, das ist so. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich analytisch zu dem Schluss komme, zwei Sachen werden auf seltsame Weise verquickt und das ist ein Erfolgshintergrund. Der eine ist der absolute Alarmismus, die Unterstellung, eigentlich befinden wir uns in einer semi-revolutionären Situation. Ich sehe dafür keine Indizien, das müsst ihr einfach, wenn was brennt, wenn irgendwo die Polizei temporär vertrieben wird, ist nicht. Das heißt, ich finde solche Sätze schlimm. Ich hoffe, ich finde den. Ja, hier. Entweder sind wir in der Lage, ihre Herrschaft kurzfristig zu schlagen, oder sie ist es, die uns unverzüglich zerdrückt. Ich denke, was ist los? Was soll dieser Alarmismus? Also da machen ein paar Außenseiter ein los. Daran habe ich Kritik. Aber kurzfristig ihre Herrschaft zerschlagen, steht bei allem, was ich sehen kann, gar nicht auf der Tagesordnung. Vielleicht werden, dies Wir ist ja eigentlich ein eigenes Referat wert, die Verwendung des Terminus Wir in dem Buch, aber schenke ich mir jetzt mal. Vielleicht werden wir zerschlagen, kriminalisiert vielleicht, ja, schwere Niederlage. Aber ihre Herrschaft steht nicht zur Disposition. Und deswegen, also dieses Maulheldentum, diese völlige Fehleinschätzung gegenüber der eigenen Bedeutung, die prolongiert sich so, wie soll ich das sagen, lächerlich und wenn man es ernst nimmt, bedrohlich, in dem Buch. Ich hoffe, das zu finden. Es geht darum, ich möchte es wörtlich gerne sagen und nicht zusammenfassen. Es geht um die Prognose, dass in absehbarer Zeit, zwar nicht als erster Schritt, aber absehbar, Paris zerstört sein wird. Paris wird zerstört sein. Anti-urbaner geht es kaum, zugunsten der Verlagerung von Menschenmassen in die landwirtschaftliche Produktion.
Schau mal, das ist echt polemisch.
Darf ich das? Wenn ich noch einmal drankomme, habe ich das Zitat eigentlich. Ich wollte das so gerne vorlesen, weil das ist für mich dieses absolut despotische, was in der Machtfantasie, die sich ja nicht realisiert mutmaßlich, mitschwingt. Und das korrespondiert, ich finde das Zitat auch, einmal komme ich noch nachher für eine Minute dran und lese das vor. Das korrespondiert auf seltsame Weise mit der Heroisierung des wirklich Trivialen. Also wenn es darum geht, vielleicht deren Macht zu, oder wir werden erdrückt, was ich irgendwo, dann geht es darum, aber es geht auch gleichzeitig um eine, Aufwertung von schnöden Alltag und ich siedel dort ein Erfolgsgeheimnis an. Wie kann man die Nahrungsmittel Kette des ländlichen Raums wiederherstellen. Wenn man einen Krieg, eine Kriegslandwirtschaft bildet, dass man die Biologie des Planktons und die Zusammensetzung der Böden versteht, die Verbindung der Pflanzen studiert und so die verlorenen Intuitionen wiederfindet. Wie ernährt man sich, wenn alles lahmgelegt ist? Dass es wie heute 2% der Bevölkerung überlassen, die Lebensmittel für alle zu produzieren, ist eine historisch wie strategische Dummheit. Spürt ihr nicht, dass man sich dahinter sowas von verstecken kann, dass man gerade, man buddelt im Garten und sagt, das hat jetzt was mit Vorbereitung auf Kriegslandwirtschaft zu tun, weil der Untergang der industriellen Produktion determiniert, die Zivilisation am Ende, begrüßenswerterweise am Ende ist. Und wenn das korrespondiert mit dem Versprechen von Wärme, wir alle, wie wir hier sind, wissen, wir kommen in diesen Verhältnissen nicht auf unsere Kosten. Wir werden betrogen, so richtig betrogen, satt betrogen werden wir ums fast ganze Leben. Und wenn da welche sich anmaßen zu sagen, aber bei uns ist die Aufhebung dessen, dann ist das so ein Versprechen, dass niemand, der linke Politik macht, in systemüberwindender Absicht, jemals als Emblem sich anheften darf. Es darf passieren. Es darf passieren, wenn wir kollektiv arbeiten. Einer hat kein Geld und der andere gibt ihm Zehner. Einer hat kein Auto, der andere gibt es ihm. In der bürgerlichen Welt wird behauptet, die Kupplung schleift. Das geht gerade nicht. Und der Linken geht einiges. Das ist so, so wird man manchmal belohnt. Aber sobald das zum Versprechen, zum Emblem, zur Reklame, zur Werbung wird, ist es verbrecherisch. Ich lese das vor. Kommunen, die sich nicht davor fürchten, sich über ihre spezifische politische Tätigkeit hinaus für das materielle und seelische Überleben jedes einzelnen ihrer Mitglieder und aller Verirrten in ihrer Umgebung zu organisieren. Das Reklame, das müsst ihr als Reklame erkennen. Das Quatsch. Die Kommune kümmert sich um mein seelisches Wohlbefinden. Sie gibt mir was, was in der bürgerlichen Gesellschaft nicht vorkommt. Bei ihr kann ich das alte, reaktionäre Versprechen, was mal Familie hieß, einlösen. Zweitens, sich gegenseitig zu besuchen, ist viel sicherer, hinterlässt keine Spuren und bildet weitaus festere Verbindungen als jeder Kontakt im Internet. Leute, das ist Knicke. Das ist, wie der letzte Spießer sagt, Skort in der Kneipe bringt mehr Spaß als am Computer. Weil dann ist man mal von Mensch zu Mensch sich nahe. Das kann man nicht schreiben. Versteht ihr? Das kann man nicht schreiben. Du kannst nicht schreiben, wir sollen uns öfter mal besuchen. Das kannst du nicht schreiben, wenn du politisch, analytisch, wenn du...
Also,
weil das die Hölle des Versprechens des Wohlempfindens ist. Das alles kann passieren. In der roten Flora können bestimmte Regeln aufgepasst werden, dass bestimmte Demütigung, wenn man sonst Musik anhört, nicht passiert. Aber wenn das da dran steht...
Ja. Wie war das denn in Frankreich 68? Da war es doch so, dass die Landwirtschaftskommunen in der Tat sich zu den Streikenden mit denen solidarisiert hat und so eine interne Wirtschaft auch stattgefunden hat. In Frankreich war es eben anders als hier. Und war möglicherweise ist aus dieser Geschichte eine ganz andere Linie entstanden.
Ja?
Also
ja.
Man kann das nicht immer hier...
Ist schon klar. Ich habe das Zitat gefunden und will damit abschließen. Ich will neben dem Versprechen der Wärme die Despotie der Zukunft stellen. Der Tag wird kommen, an dem die Hauptstadt Paris diese grauenhafte Versteinerung der Macht völlig zerstört sein wird aber das wird am Ende eines Prozesses sein, der überall weiter fortgeschritten sein wird als dort. Wer die Ungeheuerlichkeit dieser Ansage, die Nichtbereitschaft zur Aneignung, sondern den Kult des Inklumpschlagens nicht erkennt, der hat für mich wirklich nichts begriffen von der Dialektik der Aufklärung in dem Sinne, dass Aufklärung vollendet und nicht negiert werden darf. Das ist doch keine die heutigen Verhältnisse verteidigende Position. Wenn ich lese, wenn wir Erfolg haben werden, wird Paris zerstört sein. Dann muss mich doch beschleichen, dass... Ja, mach.
Genau. Okay, also dazu möchte ich jetzt wirklich was sagen. Weil es geht nicht um einen Kult des Inklumpschlagens. Das finde ich unheimlich frech. Es geht um die Zerstörung der Architektur der Macht und nicht um Zerstörung von Paris. Sondern als, um, da steht drin, die Architektur der Macht von Paris. Und wenn du dahinter liest, wie Paris in den letzten 100 Jahren zu einer Architektur der Macht umgebaut wurde, wenn du weißt, was da für Kämpfe stattgefunden haben, gegen die Bevölkerung, für die Institutionen der Macht. Ganze Stadtviertel, wie überall, ganze Stadtviertel werden abgerissen, neue Häuser für die Institutionen der Macht hingestellt. Das ist doch zu lesen vor der Folie der Kämpfe. Nein, ich lese hier keine einzelnen Zitate vor. Ich bin Verlegerin, ich weiß ganz genau, jeden Text kannst du zerstören. Durch einzelne Zitate. Und deshalb lese ich keine einzelnen Zitate vor.
Gut, die um das noch ein bisschen zu präzisieren, sozusagen meine Aufgabe als Moderator hier das ein bisschen flüssig zu halten. Karl-Heinz hat ja bemängelt, dass die Kommune unfassbar bleibt. Sie schreiben, jeder wilde Streik ist eine Kommune. Das finde ich einen sehr konkreten Satz. Das heißt nämlich erst, wenn eine Kommune bildet sich, in dem Fall zum Beispiel bei verschiedenen wilden Streiks, in der Weise, die löst ja auch schnell auf, weil die Kommune nämlich, wie sie an anderer Stelle schreiben, in erster Linie sich erstmal um die konkreten Bedürfnisse kümmert. Zum Beispiel zu wenig Lohn zu kriegen oder einen Arbeitstag zu haben, den man nicht haben will, dann tritt man einen wilden Streik, bildet halt für diese kurze Zeit eine Kommune, löst sich dann auch diese Bindung, wenn man so möchte, mit in ihrem Vokabular, löst sich dann eben auch schnell wieder auf und ist weit davon entfernt, eine sozusagen Macht zu beanspruchen. Das finde ich ganz erstaunlich, weil ich das in dem Buch wirklich nicht gelesen habe. Eine andere Kommune, die Sie nennen, die mir als Radiomensch ziemlich vertraut ist, ist Radio Alice 1977 in Bologna. Das ist jetzt auch nicht gerade bekannt für ihre Machtpolitik, sondern tatsächlich auch eher dafür, in bestimmten Verhältnissen diese radikalisiert und vervielfältigt zu haben. Das heißt, in einer konkreten historischen Situation, in dem Fall mit dem Medium Radio, eingegriffen zu haben. Das heißt, hier gibt es erstmal eine finde ich auch relativ klare Definition von Kommune, die nämlich genau nicht davon ausgeht, dass eine Kommune, nämlich das unsichtbare Komitee, unsichtbar die Macht über alle anderen Kommunen hat, sondern dass sich genau die Vorstellung der Kommune in der Weise vervielfältigt, dass eben eine Aneignung in Hinsicht der Frage der Bedürfnisse stattfindet. Und das finde ich tatsächlich insofern bemerkenswerte Strategie, als dass exakt da das Problem, das die Situatische Internationale als Gruppe immer hatte, nämlich dann tatsächlich immer noch gegen das Spektakel zu sein, aber spektakulär zu funktionieren, eben über Fotos von Guy Debord in der Bar und was auch immer, das komplett sich dem zu entziehen und ja gar keinen Text zu schreiben, der sagt, wir sind hier das neue Manifest, dann das alle glauben müssen und die Bibel, die sozusagen das Gesetzbuch der neuen Gesellschaft wird, sondern erst sozusagen, wir sehen hier eine bestimmte Probleme eben einer Gesellschaft der Trennung und denken, dass die Kommune eine adäquate, im Kommunismus eine adäquate Perspektive darstellt.